Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Ja, und damit begrüßen wir euch wieder. Heute dann zur zweiten Folge NewcastCast. Hier bin ich Gerrit.
Und hier bin ich Andy. Hallo Gerrit,
na? Na, alles gut bei dir?
Ja, so weit, so gut. Ich kann mich nicht beklagen. Bin froh, dass wir uns wieder gefunden haben und dass das Ganze nicht nach einer Folge einpennt. Zwinker, zwinker.
Ja, das soll es ja gegeben haben, ne? Das ist so nach wenigen, einer oder noch, oder na, auch, na, noch sind wir nicht ganz über den Berg, ne? Soll nee, ja nee. Tatsächlich auch ähnliche Podcasts geben, die dann so nach ungefähr 10 Folgen dann irgendwie das eingeschlafen
ist. Ja, das müssen wir auf jeden Fall knacken, damit wir das Copyright auf den Namen kriegen.
Definitiv. Andy, worüber wollen wir heute sprechen?
Wir sprechen heute über Vault-Tec, denn wir wollen euch erstmal sozusagen den Weg bereiten, euch so die Basics näher bringen und dann starten wir damit, das erste Spiel zu besprechen. Und somit gibt's noch ein bisschen was zu tun. So ein paar Eckpunkte müssen noch abgegrast werden, damit man überhaupt weiß, wie ging das alles los. Und wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angerissen mit den Vaults, mit Project Safehouse, aber da gehen wir heute einfach noch ein bisschen genauer drauf ein.
Ja, außerdem haben wir, glaube ich, im Vorwege noch so ein paar Infos, so ein paar News.
Absolut. Wir haben ein paar Sachen. Und zwar habe ich mich völlig spontan zu einem Bethesda-Event in Hamburg angemeldet. Und zwar wird das neue Doom The Dark Age von Rocket Beans vorgestellt. Ziemlich coole Hosts haben sich da ausgesucht. Und das Ganze findet am 13.05., also heute, statt. Und zwar im Mediamarkt in der Möckebergstraße. Um 18 Uhr geht's los. Wenn man ein Ticket hat, soll man um 17.30 Uhr da sein. In dieser Experion-Welt. Keine Ahnung. Soll ja mega geil sein, der Mediamarkt da. Ich war noch nie da. Ich benutze immer nur das Parkhaus kackendreist. Aber wurde ja von Saturn irgendwann zum Mediamarkt und der soll ja richtig eindrucksvoll sein. Besonders so für Gamer und so. Die haben da echt so ein Lifestyle-Center draus gemacht. Voll gut. Ich werde mir angucken, was da los ist. Ich trage ein blaues Vault-Tec-Shirt. Also falls mich einer von euch ansprechen möchte, tut das gerne. Und ich versuche auch noch irgendwie Aufkleber hinzukriegen. Ob ich irgendwo Aufkleber auf die Schnelle drucken kann, dann kann ich euch auch was mitgeben. Aber ja, genau. Da werde ich da sein und dann werde ich auch berichten, wie das so war, was da so für Goodies zum Abgreifen gab. Hat, glaube ich, so ein bisschen Messecharakter und man, ich weiß nicht, ich denke mal 2 Stunden Action-Show mit viel Gameplay und sowas, das ist so das, was ich erwarte.
Ja, bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Vielleicht mit ganz viel Glück schaffe ich es ja auch noch.
Zum Fallout 5-Event sind wir dann beide da.
Ja, das sowieso, logisch.
Richtig gut.
Ja, ansonsten haben wir, natürlich, weil wir ja viel enger mit der Community zusammen was machen wollen, jetzt auch einen eigenen Discord-Server. Ein paar letzte kleine Stellschrauben müssen noch gedreht werden, aber das kriegen wir hin. Und ich bin da sowieso immer jemand, ach, man kann immer noch alles weiter verbessern und so weiter. Aber erstmal ist er da, erstmal ist er offen für alle. Und ich denke, das packen wir schön in die Shownotes.
Auf jeden Fall.
Joint fleißig, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt.
Kommt in die Shownotes und in Zukunft findet ihr auch in der Bio in unserem Instagram-Profil unseren Linktree, wo ihr alle wichtigen Sachen zu uns findet, ne? Discord-Server, ne? All das, was man so braucht. Direkt genau. Ein Link zu Spotify, zum Podcast. Sowas machen wir da genau.
Was auch in Zukunft noch so kommen mag.
Genau, das findet ihr dann alles auf unserem Linktree in der Instagram-Bio. Ja, wir werden noch mehr in die Shownotes packen und zwar werden wir uns in dieser Folge ein paar Mal auf die sagenumwobene Fallout Bible von Chris Avellone beziehen. Das Ding gibt's ja inzwischen geupdatet mit den ganzen Erratas und sowas online und zwar bei No Mutants Allowed und Duck and Cover. Beide Links stellen wir in die Shownotes, könnt ihr euch das geile Ding mal angucken. Ist ja im Prinzip so ein Frage-Antwort-Katalog zu Fallout, weil die Fans damals einfach den Brand ist unter den Fingern, was wozu führte und wollten mehr Hintergrundinfos und das ist schon ein geiles Werk, kann man auf jeden Fall mal durchgucken, gibt's viele interessante Facts, so die, ja, Bible trifft es schon ganz gut. Das werden wir reinstellen, viele Facts hier aus dieser Folge sind auch daraus, weil da besonders, was die älteren Lore-Themen und sowas angeht, da auf jeden Fall einiges geklärt wurde.
Ja, und halt ein super Grundstein, ne? Also
es absolut, ja.
Super solide, super umfangreich.
Ja, total.
Macht schon Spaß.
Genau, und wir werden wahrscheinlich hier nach, die richtige Langspielerfolge hier nach, geht dann um den FEV und Super Mutants und wo kommt das eigentlich überhaupt her und was hat Westech damit zu tun. Aber wir bringen zwischendurch wahrscheinlich noch eine Sonderepisode raus zum Thema Ghule. Denn für Fallout 76 ist ja vor 2 Monaten, glaube ich, der neue Content rausgekommen, in dem man selber zum Ghoul werden kann, was ja, glaube ich, meines Wissens einmalig ist. Das ist eine Premiere für Fallout-Spiele, dass man selber zum Ghoul werden kann. Und da haben wir uns einen Experten eingeladen. Und wenn das alles klappt, gibt es dann erstmal einen kleinen Abriss, was Ghule sind. Und dann reden wir noch mit jemandem, der diesen neuen Content auf Herz und Nieren geprüft hat. Genau. Und jetzt starten wir erstmal in eine wundervolle neue Rubrik.
Alarmstufe News.
Ihr habt's gehört. Alarmstufe News. Hallöchen. Und zwar gibt's Neuigkeiten zur Fallout Amazon Prime Serie. Denn wie der offizielle Kanal von Fallout Prime auf den Social Media Kanälen berichtet hat, ist die Staffel 2 abgeschlossen, dreharbeitenmäßig. Und das macht uns natürlich wahnsinnig froh, denn die erste Staffel war einfach fantastisch. Und so haben die drei kleine Clips gepostet, beziehungsweise ein Clip mit Walter Goggins, der Ghoul, der sich das Make-up abreißt. Dann ein Bild von Ella Ponell und Kyle MacLachlan, also Lucy und Hank, die da so illustre in die Kamera lächeln. Und Maximus, der auch am Grinsen ist. Alle sind froh und ich glaube, der Ghoul ist auch froh, sich dieses Make-up endlich vom Gesicht zu ziehen. Also wir sind gespannt und es gibt ja auch schon einige Leaks zur Fallout Staffel 2. Einige Setbilder, Bilder von Props und. Und wenn ihr wollt, dass wir das mal ein bisschen auseinandernehmen und diese ganzen ja Leaks und so Theorien, wie es weitergeht und sowas, weiter beleuchten sollen, schreibt uns einfach, dann machen wir bestimmt noch mal eine Spezialepisode über Fallout Season 2 Leaks. Wenn euch das interessiert, sagt Bescheid, dann werden wir da mal ein bisschen tiefer graben.
Also bitte sagt Bescheid, dass es euch interessiert. Ich hätte auch mega Bock drauf.
Unbedingt. Und so starten wir jetzt gleich in unsere wunderschöne Folge, oder?
Ja.
Sehr, sehr gut. Ja, und womit starten wir?
Ja, wir wollen heute ja ein bisschen mehr über Vault-Tec und ihre Partner sprechen. Wie wir letztes Mal ja schon so ein bisschen gesagt haben, war ja das, was in dem Fallout-Universum passiert, ist, dass ja der amerikanische Staat immer mehr an Privatfirmen abgetreten hat. Ne? Die waren super eng miteinander verflochten und hat einfach immer mehr abgegeben. Und einer der größten davon ist einfach Vault-Tec. Und Vault-Tec an sich, hatten wir letztes Mal schon so ein bisschen dargestellt, ist halt ein riesiges Unternehmen, was halt auch viele Startups aufgekauft hat und zu einem der größten Tech-Unternehmen werden sollte oder wollte auch so weiter. Und die bekommen jetzt vom amerikanischen Staat die Sicherheit fürs amerikanische Volk übertragen. Und sollen halt einfach dafür sorgen, ne, die Krise wird ja immer schlimmer und so weiter und sollten so ein bisschen dafür sorgen, hier ihr als Firma, überlegt euch mal was, macht mal was und so weiter und so fort. Und Vault-Tec kam mit der geilen Idee der Vaults um die Ecke. Was das genau ist, kommen wir später drauf. Wichtig ist, dass Vault-Tec natürlich davon mega profitiert hat. Ne? Ich meine natürlich, welches Unternehmen, was sich Staatsverträge oder ganze Bereiche der Staatsaufgaben unter den Nagel reißt, kann davon nicht profitieren. Und so hat Vault-Tec halt wirklich überall die Finger drin. Ne? Also,
so eine richtige Heuschrecke.
Ja, das sieht man ja auch immer in den Spielen. Das gibt ja auch in nichts, wo nicht irgendwo ein Vault-Tec-Logo drauf ist und so weiter. Sei es auf Brotdosen, irgendwelche Virtual Reality, die gebaut wurde, Computersysteme. Oder selbst ja die Megatonnen-Bombe, die da in Fallout 3 ganz am Anfang ist, selbst da prangt ja so ein Vault-Tec-ähnliches Logo drauf. Und das ist schon.
Ja, ist schon verdächtig ähnlich.
Ist schon sehr krass, wo diese Firma so alles ihre Finger mit im Spiel hat.
Absolut.
Und ja, auch völlig unrealistisch, dass sich so ein Firmenmogul so in verschiedene Bereiche.
Schwierig.
Ja, gibt's heutzutage auch gar nicht.
Denkt.
Natürlich hat Vault-Tec vieles davon nicht alleine gemacht. Und da erinnere ich mich immer sehr gerne an diese Szene, letzte Folge. Ne? Kleiner Spoiler, wer es nicht hören will, so 30 Sekunden vorspulen. Diese kleine Szene, Fallout, erste Staffel, letzte Folge, wo sie in diesem Besprechungsraum sitzen und du einfach diese Firmenbosse da sitzen hast.
Oh, super. Das ist so ein Geheimtreffen. Das sieht man daran, dass alles dunkel ist, bis auf die Tischbeleuchtung.
Ja, richtig. Das ist so, das hat so 70er Jahre James Bond Bösewicht-Vibes,
finde ich. Ja, genau. Das wirkt wirklich so, ne? Ganz genau. Als wäre da so das Geheimtreffen der Superbösen.
Da fehlt ja halt nur noch diese leichte Streichermelodie, das Titeltheme quasi, als Streicher. Und dann irgendwer, der eine weiße Katze streichelt. Und dann wäre das perfekt gewesen.
Der sich so im letzten Moment mit seinem Stuhl umdreht.
Genau. Wir haben da was geplant.
Guten Morgen, Mr. Bond.
Zumindest haben die ja auch mit anderen Firmen zusammengearbeitet. Und eine davon ist unter anderem Robco Industries. Und Robco Industries ist eine Tech-Firma, wenn man so will. Das heißt, die haben unfassbar viel Technologie auf den Markt gehauen. Zwei ganz besondere Sachen, wie ich finde. Und zwar einmal den Pip-Boy, den sie halt zusammen mit wo sie halt einfach Glück hatten, dass Vault-Tec ihr Gerät ausgesucht hat. Gegründet wurde Robco Industries von Robert House, der tatsächlich schon relativ früh diese Firma gründete und dann ja immer weiter in den Bereich Tech, Robotics, Software, Engineering und so weiter reinging und halt auch immer mehr Aufträge vom Staat erhielt. Hat sich irgendwann dann sogar duelliert mit Poseidon Energy. Das heißt, wollte auch so ein bisschen in den Bereich mit seiner Robotertechnik in den Bereich Energieversorgung und so weiter mit rein. Und ja, ist halt einer der großen Eckpfeiler in der amerikanischen Industrie gewesen. Ne? Zwei Sachen hatte ich ja schon erwähnt, sind die großen Bringer, die sie so, also die großen Erfindungen, die sie gemacht haben. Zum einen
ich finde übrigens Mr. House mit Ravi Silver extrem gut gecastet. Ich finde,
es ist so,
wenn man New Vegas gespielt hat, finde ich das fantastisch. Man sieht ihn, ohne dass man das Schild von Robco sieht, glaube ich, als allererstes und sofort weiß man alles klar, das ist Mr. House.
Ja, ich hab vorhin auch bei durch Zufall so ein Vergleichsbild gesehen von den Computeranimationen, also von dem Bild im Spiel von ihm und halt ihm aus der Serie, ne? Es ist so genial, einfach super gemacht. Wie du sagst, man weiß halt sofort, wer er sein soll.
Absolut, ja. Finde ich richtig gut.
Genau, neben dem Pip-Boy, was ja so mit eins der ikonischsten Sachen aus den Spielen ist, haben die aber tatsächlich auch, und das ist auch noch eine wichtige Sache, ziemlich viel im Bereich der Computer gemacht. Ne? Also die haben halt das große Computerprogramm geschrieben, was halt in allen staatlichen Bereichen benutzt wird. Also das der große Vorteil von Robtec ist einfach, dass sie ja sie quasi so ein bisschen den den Schlüssel zu ein Computersystem in der Hintertür haben. Und ja, die beiden Sachen ist halt schon gigantisch, ne? Also ein riesiger Bereich. Was die Robotik angeht, hinken die tatsächlich so ein kleines bisschen hinter General Atomics International, einer anderen Firma aus dem Fallout-Universum hinterher, aber nur minimal. Also die haben schon eine riesige Palette an Robotern entwickelt. Und was ich ja immer noch so erstaunlich finde, ist, wenn man sich vorstellt, das Ganze halt ohne Mikrochip.
Ja,
also das ist einfach so. Ja, aber gut, die Geräte sind dann halt entsprechend nur ein bisschen größer.
Man kriegt das ja auch wenn man sich überlegt, die Mr. Handys etc., die man so trifft, haben ja tatsächlich auch wirklich eine lernende AI, ne? Also
ja,
das gibt doch dieses eine Ding in Fallout 76, glaube ich. Oh, jetzt, das ist aber lange, lange ist es her. Als ich das gespielt habe, da habe ich irgendwie so Aufzeichnungen gefunden. Ich glaube, das waren auch so Holotapes. Da hat sich eine oder ein Ladenbesitzer oder eine Ladenbesitzerin, ich weiß es nicht mehr, immer über ihren Hilfsroboter aufgeregt und hat ihn dann so programmiert, dass er wahnsinnige Angst vor Bienen hat. Und dann hat sie ihn Honig holen geschickt in die Wälder, um sich dann darüber zu amüsieren, wie viel Angst er vor den Bienen hat.
Ja,
irgendwie halt so war das. Das war jetzt komplett aus meinen grauen Zellen gefischt.
Ja, kann sein. Also Fallout 76 habe ich noch nie gespielt.
Aber das war wirklich jetzt auch, das ist irgendein Snippet, den du da findest. Also ja, bitte nicht zu stark drauf ein.
Freue ich mich aber tatsächlich schon drauf, falls ich den doch finden werde.
Wenn du ihn findest, ja, weil das war jetzt nicht wirklich relevant für.
Also alles gut. Aber ja, das finde ich halt schon nice, ne, dass sie das da halt trotzdem, aber wie gesagt, du kriegst es halt auch hin ohne den Mikrochip. Ja, das große Problem, was Robco halt immer hatte, war so ein bisschen die öffentliche Darstellung, ne? Megakonzern, der irgendwie so viele Dinge im Geheimen macht und hier habt ihr so Endprodukte, mach mal, aber wir arbeiten halt auch viel für den Staat, ist halt insgesamt so bei der Bevölkerung nicht so vertrauenserweckend. Also das wirkt immer schon so ein bisschen so, auch da gibt es ja keinerlei momentane Vergleiche, dass so Aktienkurse abstürzen sollen und so weiter, sobald Privatleute mit in die Politik gehen.
Nee.
An dieser Stelle sind Zusammenhänge zu real existierenden Personen frei erfunden und reiner Zufall.
Total.
Ja, aber zumindest haben sie tatsächlich viel auch versucht, dann über so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und die Verbraucher halt mit ihren Produkten so ein bisschen in PR-Kampagnen mit einzubinden. Dann versucht halt auch was zu machen und tatsächlich von Robco und General Atomics gibt's ein gemeinsames Museum, das Museum of Technology, was sie dann gebaut haben. So viel grob zu Robco, ne? Also natürlich gab noch ein paar Joint Ventures, die sie auch vor allem mit Vault-Tec zusammen dann gemacht haben und wurden auch stark mit einbezogen, als es dann darum ging, die Vaults zu finanzieren und auch zu bauen, ne?
Total.
Also da hat sich Robco tatsächlich dann auch einen eigenen Vault noch geleistet, den Vault 79. Dann gibt's noch, wichtig, Robco mitgearbeitet bei der Nuka World, also mit Nuka Cola zusammen. Die haben ja so einen Vergnügungspark damals, so eine ganze Vergnügungswelt aufgebaut. Und da hat Robco tatsächlich die Computer und Animatronik für gestellt. Also auch da ein großes Joint Venture mit Nuka Cola zusammen. Auch das ja immer noch was im Fallout-Universum immer wieder auftaucht.
Ja, Nuka World ja sowieso, der Download-Content war ja wirklich fantastisch in Teil 4. Auch mit vielen dunklen Geheimnissen. Aber da werden wir das alles noch
kleinst
auseinander. Und auch Robco wird immer wieder auftauchen und so werden wir das immer weiter ausbauen mit immer mehr Snippets, die wir über die kommenden Themen damit einfügen.
Dann kommen wir zu einem tatsächlich gerade für unsere heutige Folge für wichtigeren. Und zwar Westech. Westech, eine Forschungsfirma im Grunde. Also die machen Bioforschung und Chemical-Forschung und Forschung und so weiter. Und die sind an einer Sache tatsächlich stark involviert. Und zwar hat Westech das FEV-Virus mitentwickelt.
FEV. Ich würde FEV sagen.
FEV, ja, klingt auf jeden Fall deutlich. Das
ist ja eine Abkürzung für Forced Evolutionary Virus.
Genau, okay, klingt auch viel cooler. Ich weiß nicht, hat sich bei mir so festgebrannt.
Ja, alles gut.
Als ich das erste Mal gelesen habe, war so, FEV, ach guck mal. Das Forced Evolutionary Virus. Ich glaube, diese
Scrubs-Folge mit HIV, wo sie dem Patienten vortanzen, dass er das HIV hat.
Ja, stimmt. Da war was. Das ist so deren, also die forschen halt ganz viel und waren Jetzt muss ich kurz, waren ja am Ende dann auch in der Mariposa Ranch, ne? Also da haben sie ja ganz, ganz stark an dem Virus gearbeitet.
Ja, du hattest ja erst dieses Forschungszentrum, was später als The Glow bekannt wurde.
Genau.
Was während des Großen Krieges ein Frontaltreffer von einer thermonuklearen Rakete abbekommen hat. Und das ist ja ein großes Teil in Fallout 1. Das ist da so ein Riesenkrater, wo man sich dann mit so einem Seil abseilen muss, ganz viel Red X und Railway einpacken. Und das ist sozusagen das Initiationsquest für die Bruderschaft. Gewiefte Spieler, die schon ein paar Durchgänge gemacht haben, rennen da immer hin, bevor sie zur Bruderschaft gehen, weil dann kürzt du das Spiel schon extrem ab, weil du dieses Hin- und Hergereise nicht so richtig hast. Wenn man ein Seil hat und genug Red X und Railway, dann kann man das relativ früh machen. Und dann kommt man auch relativ früh an eine Power-Rüstung und an die Questlinie von der Bruderschaft. Aber das sei nur so nebenbei gesagt. Das ist ziemlich cool. Ich finde das ziemlich abgefahren und ärgere mich bei unserer Fallout Wasteland Warfare-Kampagne, dass wir schon aufgebrochen sind aus Kalifornien, weil das als Schauplatz auf dem Tabletop hätte ich auch Bock drauf gehabt.
Aber es heißt ja nicht, dass man nicht wieder zurückkehren kann.
Eben, eben. Kann ja noch kommen.
Jede Journey hat auch wieder den Return, ne? Also von daher, da ist viel möglich. Außerdem hat Westag so das, ich sag mal, das Ikonischste, wofür das Fallout-Universum da ist, neben dem Pip-Boy und den Vault-Tec-Anzügen, ist einfach die Power-Armor halt mitentwickelt, ne? Also das ist deren Ding. Das hat Westag entwickelt, gebaut und ja, das sind so die zwei großen Dinge, für die sie da sind. Und für die sie halt bekannt sind. Wobei, für das Fee-Virus sind sie vermutlich nicht so bekannt, aber darüber klären wir ja heute auf. Du hast, glaube ich, auch noch, ne? Also ich glaube, zwei weitere
Firmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, über Westag werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch ein bisschen sprechen, wenn wir über den FEV und die Super Mutants sprechen. Das gehört einfach zusammen. Und wir haben uns diese, genau, wie du anfangs schon sagtest, diese vier Unternehmen haben wir uns ausgesucht, nach der Fallout-Serie, wer da so mit bei diesem geheimen Treffen mitmacht neben Vault-Tec, und das ist auch Big MT. Und MT könnte ja die Abkürzung für Mountain sein. Oder Big MT, also die große Leere. Es ist nicht ganz zufällig gewählt. Das ist ein Unternehmen, was seinen Sitz in Nevada hat, bin ich der Meinung. Das ist nämlich in Fallout New Vegas, ist das aus einem Download-Content. Good Old World oder so heißt das. Da kommst du aber hin, du folgst so einem geheimen Radiosignal und dann wirst du unter bestimmten Umständen bewusstlos und wachst in so einem Patientenkittel wieder auf diesem Firmengelände. Und das ist nämlich auch ein Forschungsunternehmen, welches aber, sag ich mal, ohne ethische oder moralische Zwänge forschen möchte. Da gab es zum Beispiel auf dem Gelände ein Konzentrationslager, wo amerikanische Häftlinge und vor allen Dingen chinesische Kriegsgefangene hinkamen, an denen Experimente durchgeführt wurden. Und wurde auch an freiwilligen Amerikanern, die gedacht haben, ich tue mal richtig was für mein Land, ich bin richtig der geile Patriot. Und ist viel in Militärforschung geflossen. Big MT würde ich gerne im Spooktober, Oktober in der Halloween-Season ein bisschen mehr beleuchten, weil das ist, finde ich, so mit die heftigsten Horrorfaktoren im Fallout-Universum. Die haben nämlich mein Lieblingsstück Lore aus dem Fallout-Universum quasi, haben die erfunden, und das ist nämlich der Trauma Suit. Das sind so Anzüge, die für den Krieg entwickelt wurden, die quasi Schwerverletzte zurück zum Lazarett bringen sollen. Egal in welchem Zustand dein Körper ist, kommst du in diesen Anzug, sieht aus wie so ein Weltraumanzug, und der Anzug ist dann mit so viel Servomotoren und hast du nicht gesehen und einem Computer ausgestattet, dass er dich heil, beziehungsweise ja, ohne dass du selber laufen können musst, zurück zum Feldlazarett bringst. Nur die Dinger sind störungsanfällig, und so ist es, wenn du denen kein Ziel vorher gibst, wandeln die quasi, gehen die in so einen Wanderermodus und wandeln einfach durch die Gegend, und das ist super creepy, und auf die triffst du halt auch bei Fallout New Vegas, und dann hörst du quasi bei jedem Schritt wie Knochen brechen in diesem Anzug, und
beleuchten wir definitiv nochmal in aller Ausführlichkeit.
Ja, transportieren einfach so verrottete Leichnam. Generell, also da auf diesem Gelände von Big MT gibt es so einige creepy Sachen, dass du irgendwie so Stimmen aus den Gräbern hörst, von den Kriegsgefangenen, die da verscharrt wurden, und. Das ist
Ja, wenn man sich so ein paar Law-Snippets auch dazu durchliest, was die so für Experimente
das ist, also gemacht haben. Wer Dreadnoughts bei Warhammer 40.000 irgendwie cool findet, der wird die Trauma-Suits lieben. Fand ich auf jeden Fall, ist super und hätte ich auch gerne auf dem Tabletop tatsächlich. Kommen wir zum vierten Unternehmen, was da mit am Tisch sitzt. Das ist Repcon Aerospace und die ist ein Raumfahrtunternehmen. Und warum die da mit am Tisch sitzen, da kommen wir gleich zu, denn das hat was mit der Enklave zu tun und mit den Plänen, andere Planeten zu besiedeln.
Genau. Sagtest du Raumfahrt und Enklave? bevor wir da kurz zukommen, ganz kurz nochmal, letzte Folge haben wir ja schon kurz über Projekt Safehouse gesprochen. Wir rollen es nur noch mal ganz kurz auf, damit auch für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben oder auch für die, die es inzwischen vergessen haben, wobei glaube ich, was wir erzählen, ist quasi, das ist
ne? Wie ein Stein gemeißelt.
Genau. Projekt Safehouse war, die Angst vor einem Atomkrieg wurde quasi immer größer und da hat sich der amerikanische Staat gesagt, okay, wir müssen irgendwas für den Zivilschutz tun. Voltec, ihr habt doch da nicht so eine Idee, die Vaults zu bauen. Mach das doch mal. Und Voltec hat sich gesagt, okay, geil, wir bauen unterirdische Bunker. Da können immer Leute rein. Und dann passt das. So, und das ist Projekt Safehouse. Man hat also diese Vaults gebaut, übers Land verteilt, hatte ja auch schon Pläne für Expansionen dieser Vaults. Also die sollten noch viel größer verteilt werden. Und fing dann halt auch an, das Ganze auch zu üben. Also ne, das Projekt startete schon viele Jahre vor dem eigentlichen Atomkrieg. Und fing dann halt tatsächlich auch an, die ersten waren schon lange, also die waren ja ne, die komplett fertig und man hatte dann teilweise welche schon besiedelt zu Testzwecken und so weiter und so fort. Und all das ist halt Projekt Safehouse, dass man da sicher gegangen ist, alles klar, hier ihr Privatfirmen übernehmt das, ihr steht dort in der Verantwortung, dafür kriegt ihr viele, viele Milliarden Euro, Dollar und macht das schon. Dann gibt's die Enklave, auch hier nochmal, wir haben in der letzten Folge schon kurz darüber gesprochen und werden auch nochmal, weil Enklave ist so ein Riesenthema, nochmal in aller Ausführlichkeit darauf eingehen. Aber ganz kurzer Abriss, Enklave, so eine Art Teile des Militärs, Teile der echten Regierung, eine Art Schattenregierung, die schon während die USA noch existierten, schon die Machenschaften geleitet haben. Und auch einem Atomkrieg nicht abgeneigt waren, aus ziemlich perversen Gründen. Man war nämlich der Meinung, hey, wir können das besser. Wir suchen uns gewisse Teile aus der Bevölkerung raus. Die wollen wir gerne mitnehmen auf einen, ne, und in unseren künftigen Plänen, über die ich gleich zu sprechen komme, mit verarbeiten. So, was hat die, die Enklave sich jetzt gedacht, okay, irgendwie brauchen wir einen Safe Spot. Das heißt, sie sind dann auf die Poseidon-Station gegangen. Das hat, ne, es ist das Fallout 2 schon mit dem Auserwählten und so weiter. Ja, es ist fürs Fallout 2, ne? Da passieren ja viele Dinge, dass das nicht mehr so gut hinhaut. Daraufhin fliehen die Reste der Enklave zurück an die Ostküste. Bauen sich da quasi zu einem großen Faktor auf, aber der Grundgedanke der Enklave ist halt immer, wir sind die echten Überlebenden und alles, was sonst noch auf dem amerikanischen Festland überlebt hat, sind entweder Zombies, sind Ghule oder verstrahlte Leute. Es ist also alles minderwertige Rasse und nur die wir...
Das sind halt Faschisten, ne?
Ja, genau. Also die haben so diesen Grundgedanken der Herrenrasse und sie bilden die Herrenrasse und alles andere ist, das ist Faschismus in Reinform. Ohne Scheiß. Und ja, die steckten ja wirklich auch fast, also jetzt bis auf in den großen Firmen, wobei auch da ja einige dazugehören, steckten die halt überall drin, ne? Von der Enklave. Und ja, das macht sie dann halt auch so multibereich. Ganz spannend ist tatsächlich, dass die ja dem Ganzen nicht abgeneigt waren, weil sie selber genug Wissenschaftler mit hatten, auch schon auf dieser auf der Poseidon Ölplattform. Und waren dann der Meinung, alles klar, hey, wir forschen hier einfach mal so ein paar Jahrzehnte und dann fahren wir zurück aufs Festland, also fliegen, weil wir hatten ja auch die Vertibirds dabei und sind technologisch den allen so voraus, dass wir die alle versklaven können oder ausrotten können, so ohne Probleme machbar und übernehmen quasi wieder, gründen wieder die Vereinigten Staaten, das ist immer das Ziel der Enklave und machen das. Parallel wurde aber, komm, schlagen wir den Bogen zurück zu deinem, auch das Ziel der Weltraumpläne immer weiter vorangetrieben. Denn die Enklave hat eine ganz verrückte Idee. Lass mal die Leute einpacken, also die Herrenrasse, die wir wollen, einpacken. Und dann fliegen wir auf einen anderen Planeten und kolonisieren den neu. Jetzt ist ja Weltraumflug, ne, isoliert, lange unterwegs und so weiter. So eine unsichere Sache, gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Und ich habe auch im Fallout-Universum gibt es zwar nicht so viele Leute, die schon lange im Weltall unterwegs waren, zumindest nicht so lange. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen.
Die Diverse, die von Außerirdischen entführt wurden.
Ja, okay, aber außerdem. Aber die meisten erzählen nur von Sonden, die in rektal irgendwo reingeschoben wurden.
Ja.
Die erzählen nie davon, wie es sonst so in diesen Raumschiffen ist. Ja, schlagen wir nachher noch zumindest nochmal den Bogen, wenn wir ein bisschen über die Walls sprechen.
Absolut, ja. Und da können wir eigentlich auch gleich mit anfangen, denn im Prinzip ist das der Zweck von den Walls, ne? Also man soll gucken, wie verhalten sich bestimmte Personengruppen unter bestimmten Umständen lange Zeit isoliert auf engem Raum. So. Und das kann man ja super herausfinden, indem man einfach in diesen Walls kontrollierte Experimente durchführt. Und es gibt einmal Control Walls, die funktionieren genau so, wie sie beworben wurden. Die öffnen sich irgendwann nach einer bestimmten Zeit oder wenn die Strahlung draußen okay ist. Und dann sollen die Leute aus den Walls die Oberfläche wieder bevölkern und mit gutem Beispiel und guten amerikanischen Werten vorangehen und das Ganze lostreten im Ödland. Aber das sind wirklich die wenigsten, denn die meisten Walls werden wirklich mit Experimenten geführt. Die Vault-Aufseher sind in den meisten Fällen eingeweiht und überwachen diese Experimente. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. Also es ist ja zum Beispiel, in der Serie hast du dieses Dreier-Vault, diesen Zusammenschluss, wo irgendwie die perfekten Manager gezüchtet werden sollen, quasi, und aus dem dritten Vault kommen dann immer die eingefrorenen Vault-Tech-Mitarbeiter und stellen den neuen Aufseher. Und dann hast du diesen anderen Vault, wo auch in der Serie, wo diese ganzen Experimente durchgeführt werden, wo sie auch diesen geilen Galper, dieses Wasserviech da gezüchtet haben mit den ganzen Fingern im Mund. Super geiles Viech, finde ich richtig geil. Hätte ich auch gerne auf dem Tabletop. Zwinker, Zwinker zu Modifius. Also ich würde, es müsste viel mehr Sachen aus der Serie geben, wäre ich großer Abnehmer. Ja, also wie gesagt, der Zweck dieser Experimente wird in der Serie bisher so angeteasert, okay, das ist ein bisschen das, womit sie die Investoren ködern. Ihr könnt da Experimente durchführen und da wird ja auch in der Serie direkt, werden da erst die Ideen gepitcht. Was wäre, wenn wir so und so mit Leuten machen und ja, Überbevölkerung in den Vaults auslösen oder ja, wie in Vault 15 von unterschiedlichster Herkunft und Klassenstand in einen Vault packen und gucken, was passiert. Es gibt wirklich die dollsten Sachen. Wir haben es in Episode 1 ja schon besprochen. 122 Vaults gibt es in den USA und die sind eigentlich alle auf dem amerikanischen Festland. Die niedrigen Zahlen liegen eher im Westen, die hohen Zahlen liegen eher im Osten des Landes. So kann man das so ein bisschen einordnen, obwohl das so richtig definiert ist es auch nicht. Viele Vault-Zahlen sind durch die Masse an Spielen der Serie inzwischen belegt. Ich glaube, auch damit haben die sich keinen Gefallen getan, diese Zahlen mal auf 122 festzulegen.
Aber das hast du gefühlt bei so vielen Franchises, ja, wenn sich früh auf Zahlen festgelegt, ja, werden. Ich meine, wir beide kommen nur aus dem 40K, ne?
Ja.
Aus dem Franchise. Da ist halt auch, also Zahlen und Fakten, also
vieles muss so einfach. Irgendwann fliegt dir das um die Ohren.
Und dann wird's halt einfach geredconnt, also bei GW wird's halt einfach geredconnt und dann ist es halt das, ne, die aktuelle Lore überschreibt dann halt die alte. Und hier versucht man das halt so ein bisschen zu lassen, aber das begrenzt dich dann halt auch.
Ja, ne? Aber du kannst ja auch irgendwann sagen, okay, es gibt geheime Vaults und so. Wenn man hier nach Fallout Tactics oder Brotherhood of Steel und so geht, gibt's ja auch immer noch diesen Vault Zero, wo Vault-Tec sozusagen so einen geheimen Vault hat, der alle anderen überwacht. Und sowas kannst du ja immer mehr einbauen, ne? Also
ja, logisch. Und dann gab's davon noch wieder einen Ableger dahin. Und
ja, genau.
Ja, logisch.
So, und das kann man ja alles bringen. Und außerdem, es sind noch lange nicht alle Zahlen belegt, auch wenn viele schon belegt sind. Aber in den Spielen pro Spiel bist du ja vielleicht in, ja, 4-5 Vaults vielleicht, ne? Das hält sich ja schon immer in Grenzen.
Ja, also ich glaube, dass du wirklich zu allen Vaults wirklich richtig detaillierten Hintergrund hast und wirklich weißt, was da drin passiert ist.
Nee.
Das werden sie auch gar nicht so weit kommen lassen. Also hoffe ich nicht.
Genau, ich hatte letztes Mal noch angedeutet, dass ja Kanada ja auch annektiert wurde durch die USA. Und da gab es Pläne für Walls, das wurde aber nie durchgezogen, weil einfach dann der große Krieg kam und alles, was aufgebaut wurde, war dahin. Das haben sie in der Zeit nicht mehr geschafft.
So ein Vault, wie sieht der eigentlich aus? Wobei ich glaube, jeder, der diesen Lore-Podcast hört, hat schon mal dieses ikonische Bild von diesem Eingang gesehen, dieses riesen Zahnrad, was in irgendeinem Bergmassiv oder in der Höhle oder irgendwie sowas steckt oder in irgendeinem Bunker Eingang drin ist und wo dann die Nummer drauf steht und einfach dieses Vault-Tech-Zahnrad. Das ist meistens der Eingangsbereich. Und dann gibt's verschiedene Ebenen. Und wir haben neulich darüber diskutiert, wie das eigentlich ist. Gibt's verschiedene Vaults, gibt einige, die haben Einzelwohnungen, wo du quasi mit dir und deiner Familie wohnst, andere wieder Schlafsäle und so weiter. Habe ich tatsächlich Infos zu. Und zwar hängt das von der Ebene ab. Das gibt halt Luxusebenen, also so vieles davon ist halt standardisiert. Das machte den Bau dieser Vaults halt so unglaublich effizient und schnell, weil ganz vieles wirklich standardisiert war. Man hatte wirklich so, guck mal hier, dieses Gebäude, also jede Ebene so viel und so weiter. Und das ist der Eingang, danach kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt jenes. Und jetzt musst du dich ja aber leider immer so ein bisschen an örtliche Begebenheiten anpassen. Ne? Treffe ich jetzt plötzlich hier auf Granit, wo ich einfach ewig brauche, um da durchzukommen. Ja, okay, dann endet diese Ebene hier und dann packen wir halt das, was dann kommen würde, eine Ebene tiefer und bauen halt noch eine Ebene ein. Und dadurch sind alle Vaults so ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich soll ja aber jeder Vault für 1000 Leute Platz bieten, wobei sich das dann immer so ein bisschen aufteilt. Ne? Also die Aufseherebenen, beziehungsweise die für die etwas besser Betuchten, hatten halt Einzelwohnungen. Und dann gab es aber auch Ebenen, wo du dir mit bis maximal 4 oder 10 Leuten eine Wohnung geteilt hast. Die Wohnungen waren dann halt auch ein bisschen größer. Aber, und jetzt kommen wir halt zu dem Wichtigen, jede Wohnung hatte eine eigene Nasszelle. Sehr geiler Fakt, wobei das jetzt also für uns heutzutage eher so, ja okay, hast halt ein Klo, ne? Also ich bin inzwischen froh, dass wir 2 haben, aber das berühmte Gästeklo, aber ja, das ist halt in dem Überlebensbunker im Grunde, wo du in so einem Endzeit-Apokalypse-Abenteuer bist, ist das schon was Besonderes, wenn jeder quasi Zugriff auf eine eigene Nasszelle, also im Grunde eine eigene Nasszelle hat oder du dir die halt einfach nur so mit 5, 6 Leuten teilst. Total. Dann gibt's noch Bereiche, so Allgemeinheitsbereiche wie Aufenthaltsräume, wie Mensen, wie große Kinosäle, die es dann natürlich gab und so weiter. Ne? Und wichtig war halt bei dieser Konstruktion immer, du hast Versorgungsbereiche, du hast Unterkunftsbereiche, das war so von Level zu Level getrennt. Du hast Technikbereiche und dann gibt's halt die Ebenen, die für die Aufseher sind, also den Aufseher-Level. Immer besonders gut geschützt und halt auch immer ziemlich ziemlich freakig. Also da siehst du dann halt wirklich, wofür diese Sachen da waren. Ne? Die Aufseherbereiche haben halt viele Schutzmaßnahmen schon, bevor du überhaupt in diesen Bereich reinkommst, haben Code gesichert und hier und da und Schutzmaßnahmen und so weiter. Aber geil ist tatsächlich das Büro des Aufsehers. Die Aufseher waren ja immer eingeweiht in das, was da gerade passiert in ihrem Vault. Das heißt, bist du in dem Experimentier-Vault, Control-Vault und so weiter und so fort. Und die konnten halt wirklich alles überwachen durch Monitore, hatten Zugriff durch Datenpads und so weiter auf den Zentralcomputer eines Vaults und waren nochmal speziell gesichert. Das heißt, dass dieser Aufseher-Thron, wie man sich das so nennen mag, hat so ein bisschen, ja, ich habe da manchmal so sitzende Star Wars-Vibes. In Star Wars ist ja auch so ganz häufig, dass du da so Dinge siehst, ne, dass die so diese vielen Konsolen um uns rum haben. Und inzwischen haben wir ja durch die Serie tatsächlich auch ein gutes Bild davon. Und in den Spielen kommt das ja auch öfter vor. Und diese Throne sind halt nochmal extra gesichert, wenn wirklich alle Maßnahmen schiefgehen, das ist in manchen Control-Vaults halt schon wichtig, dass du dann noch was hast, in manchen Experimentier-Vaults, bist du halt immer noch geschützt durch 2 Miniguns, die du zur Not aktivieren kannst, ja, in deinem Büro.
Ne? Aber auch nicht in jedem, ne?
Nee, also okay, also in dem Artikel stand drin, dass das so Standardausstattung war.
Ja, das ist die Vaults in den früheren Spielen waren ja auch standardisiert, klar, wenn man sich überlegt, wie so ein Map-Editor in solchen alten Spielen funktioniert hat, ist das auch klar, einfach weil das Ganze netter macht. Aber zum Beispiel dieser, dass die wirklich in so einem komischen Megatron sitzen, der zwei Miniguns hat, das ist ja zum Beispiel in der Fallout-Serie auch nicht so. Da haben die ja wie so ein Büro.
Ja, genau.
Genau, also dieses Ding, das kommt ja, glaube ich, nur in Fallout 1 und 2 vor, dass das wirklich dieser hochgesetzte Thron ist, wo auch der Meister, der Chef von den Supermutanten drin sitzt. Das ist ja auch so ein Ding.
Ja, stimmt. Ja, okay. Also ich wäre jetzt vom Design her grundsätzlich schon bei der schlichteren Bürovariante gewesen.
Ach so.
Ich glaube, das Ding heißt einfach nur immer so. Also klar, in den ersten Spielen war es halt auch wirklich ein Thron.
Da sah es halt aus wie so eine fliegende Untertasse, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann mir aber vorstellen, dass trotzdem auch in den moderneren Büros die Miniguns vielleicht einfach nur irgendwo anders versteckt sind.
Ach so, also im Cognac-Fach.
Ja, also zum Beispiel.
Ich stehe.
Oder auch in einem Wandschrank. oder sowas.
Guter Einwand.
Ja, also von daher, das ist schon sehr strukturiert und gerade durch diese Standardisierung halt einfach auch super schnell zu machen. Ne?
Effektiv,
und,
ne?
Effektiv und
Plattenbau.
Genau, richtig. Es hat halt wieder diesen 50er-Jahre-Charme, ne? Und zwar halt immer der gleiche Kühlschrank, immer das gleiche Sofa, immer die gleichen Stühle und so weiter. Und genauso halt auch immer die gleiche Tür, immer das gleiche Fenster und so. Und das macht's halt, wenn ich ehrlich bin, halt gerade auch fürs Tabletop super.
Mega einfach, total gut. Ja, wollen wir also, noch über Kakerlaken sprechen?
Kakerlaken, genau. Ursprünglich war in den Worlds Tabletop.
Ja, nochmal so für unsere Zuhörer. Wir haben uns am Anfang überlegt, wie machen wir das eigentlich mit den Kreaturen? So machen wir einfach so Folgen, wo wir eine Kreatur nach der anderen abarbeiten. Aber da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ein bisschen langweilig, ne? Und deswegen versuchen wir die immer, wenn es passt, so ein bisschen einzustreuen. Und lass uns über Kakerlaken sprechen.
Genau, lass uns, genau. Worauf hat ein Großstädter Bock? Lass uns über Kakerlaken sprechen. Die sogenannte Radkakerlake. Man hatte ursprünglich mal gedacht, ey geil, so ein Vault, kommt ja kein Tageslicht an. Lass uns Tag-Nacht-Zyklen machen, um den Menschen da so ein bisschen auch in diesem Rhythmus zu halten. Ne? Um halt so einen natürlichen biologischen Rhythmus auch aufrechtzuerhalten. Da ist man ganz schnell von abgekommen, weil man tatsächlich gemerkt hat, dass die sogenannte radioaktive Schabe, also die Radkakerlake, sich besonders gerne, also das brechen dann halt oder brachen dann halt relativ schnell halt ja Epidemien davon aus, also große Schabenhaufen. Und man hat dann halt nicht mehr so gut die Möglichkeit, ne, who you gonna call your Schabentöter anzurufen und zu sagen, so alles klar, komm, oh, es ist, ey, die doofen Sprüche werden auch nicht besser, je später wir aufnehmen. und von daher hat man dann gesagt, alles klar, komm, um dem Herr zu werden, weil die sich ja nicht so gerne im Licht zeigen, lässt man auf den Fluren und den Gemeinschaftsräumen durchgängig Licht an.
Ja, da würde mich interessieren, aber sind das Erkenntnisse, die man vorher durch Experimente gemacht hat oder nach dem Großen Krieg ist das eher so gängige Praxis geworden?
Also habe ich nichts zu gelesen.
Muss ja vorher passiert sein, weil die Vaults können ja miteinander nicht kommunizieren.
Theoretisch ja, jetzt ist dann ein bisschen aber auch die Frage, ist das in allen Vaults so oder ist das wieder so eine Verallgemeinerungsgeschichte?
Ja.
Weil theoretisch die Radkakerlake ja erst nach der radioaktiven Verstrahlung
aufgetreten ist. Ja, genau, das meine ich ja damit. Aber mit Experimenten hat man die ja vielleicht vorher schon irgendwie züchten können. Ich meine, Voltec und ihre Verbündeten haben ja einigen Schweinkram vorher angestellt.
Auch das kann sein.
Radioaktivität war ja schon durchaus überall Thema, ne?
Ja.
Also Fallout 76 gab es auch so zwei Sandwich-Läden, die miteinander konkurriert haben. Und da kannst du auch so ganz viele Aufzeichnungen finden. Und der eine hat sich immer gefragt, ey, wir machen die gleichen Sandwiches, wieso schmecken seine so viel besser? Und dann ist er irgendwann mal den Preiselbeeren-Transporter hinterhergefahren und hat festgestellt, dass der aus einem radioaktiv verseuchten Gebiet die Preiselbeeren geholt hat. Und das war ja auch vor dem Großen Krieg. Also
ja,
vielleicht haben sie das mit den Kakerlaken auch vorher schon irgendwie ausprobiert.
Ja, kann ich nur. Vielleicht gab es ja die radioaktiv verstrahlten Kakerlaken tatsächlich schon vorher, weil im Grunde.
Das ist ja auch so ein Gag, ne? Also ist ja so ein Running Gag auch in Filmen und so, dass Kakerlaken einen Atomkrieg überleben würden und sowas.
Richtig.
Was ich in meiner Recherche rausgefunden habe, Skorpione und Fruchtfliegen würden das noch viel eher überleben. Die sind noch resistenter gegen Radioaktivität. Und beides ja Thema bei Fallout, ne? Es gibt mutierte Fliegen, es gibt mutierte Skorpione. Und das liegt an der langsamen Zellteilung tatsächlich.
Denn, wobei die mutierten Fliegen tatsächlich sogar im Vorwege schon, also eine bestimmte Sorte, schon erschaffen worden in dem vorhin erwähnten Labor, wo auch das FEV
Ich sag mal, der Vault 87 zum Beispiel war ja auch eine Teststätte für FEV und sowas. Ne? Also die haben ja auch viel Schmuck gemacht. Und die Zellteilung ist halt viel langsamer. Und bei Menschen ist die Zellteilung sehr viel schneller, was natürlich für Heilung und alles viel besser ist. Aber in dem Moment, wo sich eine Zelle teilt, ist sie immer am angreifbarsten für radioaktive Strahlung. Das ist der Unterschied zwischen uns und der Kakerlake. Der einzige.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wir müssen ja, im gesamten Fallout-Universum ist ja die Radio, also auch die Atombombe ja immer noch so romantisiert, wenn du es willst. Ne? Ich meine, in den 50ern und so weiter hattest du in Las Vegas ganze Nuke-Partys, die halt davon lebten, dass der Nachthimmel in regelmäßigen Atombombentests in der nahegelegenen Wüste regelmäßig taghell wurde.
Es wurde
halt gefeiert, ne? Das ist heutzutage so surreal, dass sie so, Atombombentest, geil.
Der Nuke völlig, Wave. Völlig, völlig krank.
So, und das ist halt immer noch aktives Thema in Fallout. Ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du da einfach so völlig verstrahlt die Gegenden hast, wo du gesagt hast, ey, guck mal, Chihuahua, große Kakerlaken, geil, lass mal mitnehmen.
Ja, das ist ein Ding, auf jeden Fall. Ja, und was neben Kakerlaken und all diesem ganzen schönen Kram in Walls auch Standardausrüstung war quasi, ist das sogenannte GECK, G-E-C-K, oder im Deutschen das Geek, was natürlich auch irgendwie ein geckiges Wortspiel ist dafür, dass das eine deutsche Übersetzung ist. Das ist das Garden Eden Creation Kit oder in Deutsch das Garten Eden Erschaffungskit. Und die sind einfach ein Wunder. Laut der Fallout Bible ist es so, die Geeks sind ein Wunder, dass sie überhaupt funktionieren. Denn da gibt es die wildesten, unterschiedlichsten Beschreibungen von diesen Dingern. Das ist halt ein Terraforming-Kit. Da sind Anleitungen drin, wie man halt Zivilisation aufbaut, wie man Landwirtschaft betreibt. Da sind Codes für die Vault-Computer drinne, die dir weitere Bereiche freischalten. Du gibst quasi so einen Code ein und dann erfährst du, okay, mit unseren Maschinen, die Vault-Overalls bauen, können wir auch Winterklamotten bauen. Da wird auf einmal, okay, wir haben das Next Level, wir sind jetzt draußen, was brauchen wir? Und dann werden dir neue Rezepte sozusagen angezeigt. Und dann wird dir mit Code-Aktivierung erklärt, wie man aus gewissen Teilen im Vault, wenn man die demontiert, für draußen Gebäude und sowas bauen kann. So, das finde ich eigentlich total sinnig. Das ist ein guter Deep Dive so, dass sie sich da so viel Gedanken drüber gemacht haben. Laut den Spielen, laut Beschreibungen ist das so ein silberner Koffer. Man findet das Ding ja in Fallout 2 auch tatsächlich. Und da sind Samen drinne für Landwirtschaft, ganz viele Anleitungen, hier halt diese Codes und sogar eine kalte Fusionszelle. Was den Bogen zur Fallout-Serie schlägt und man weiß theoretisch, als Vault-Tec dieses Unternehmen, dieses Startup aufgekauft hat, die kalte Fusion entwickelt haben, in welche Schublade sie das gepackt haben, denn das ist später im Garden Eden Creation Kit gelandet.
Ja, nice.
Mega interessant, wenn das immer noch Kanon ist. Ne? Man kann ja auch Dinge streichen. Genau, normalerweise sollen immer zwei von den Dingern als Standardausrüstung in jedem Vault sein. Für den Fall, dass sich Türen öffnen, dass man dann bereit ist, an die Oberfläche zu gehen. Natürlich sind bei vielen Experimenten-Vaults gar nicht vorgesehen gewesen, dass sich die Dinger jemals öffnen. Deswegen waren da auch keine Garden-Eden-Creation-Kits drin. Vault 8, zweites Gag, wurde mit den Wasserships von Vault 13 vertauscht. Das ist in den ersten Fallout-Spielen Thema auf jeden Fall, weil normalerweise soll man auch mal Ersatz-Wasserschip haben, aber das hatte Vault 13 nicht. In dem Moment, wo der nämlich kaputt war, musste der damalige Vault-Dweller los und einsuchen. Das Garden Eden Creation Kit wurde von Stanislaus Braun erfunden, einem Vault-Tec-Mitarbeiter, der in der Future-Tec-Abteilung arbeitete. Das ist so die Forschungsabteilung von Vault-Tec. Und das war wirklich so ein Wunderwissenschaftler, wirklich so eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Da komme ich tatsächlich später nochmal drauf zu sprechen. Und wenn man Fallout 2 glauben darf, ist die Anleitung für ein Gag Wasser rein, umrühren, fertig. Was natürlich kann ja nur Quatsch sein. Also dieses Beschreibung von Zivilisation, Landwirtschaft und Anleitung für deinen Vault-Computer und Codes sehr viel plausibler rüberkommen. Laut den Bewohnern von Arroyo, das sind so wie quasi so Eingeborene oder Ureinwohner, so naturvolkmäßig. Wer Fallout 2 gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Das sind so an den Küsten von, also an der Westküste von Amerika, siedeln die sich so langsam an. Ja, sind wie so Naturvölker, so Stammeskrieger und sowas. Und die haben halt krassen Aberglauben entwickelt und so. Und für die ist das Gag halt so ein magisches Relikt. Und die sind halt auf der Suche nach dem Ding. Das ist auch so der große Aufhänger von Fallout 2. Und glauben, wenn sie das gefunden haben, wird halt alles gut. Und man kippt quasi Wasser in diesen Koffer und dann entspringt da draus wirklich der Garten Eden.
Hast du zu dem Erfinder mal die Namen dir genauer angeguckt?
Nee, wieso?
Stanislaus und Braun?
Klär mich auf.
Stanislaus, Stanislaus Kubari, ein bekannter Forscher im Bereich Kalorien. Der hat so Grundlagenforschung Ende des 19. Jahrhunderts betrieben, wo man dann herausfand, okay, man muss eine gewisse Anzahl von, also eine gewisse Menge an Energien zu sich nehmen, damit das alles funktioniert. Und Braun kann ich mir vorstellen, dass das von Wernher von Braun einfach stammt, der ja unglaublich viel im, für seine Zeit ja Science-Fiction-Technik gemacht hat. Also
witziger Sidefact, kommt gut hin. Also man trifft den guten Mann oder guten Mann, Verrückten, in Fallout 3 ja auch. Aber dazu später mehr.
Ja, das kommt ja so auch ganz gut hin.
Und ich habe eben schon den Wasserschiff erwähnt und Gerrit, da hast du auch ein bisschen was zu.
Ja, genau. Der Wasserchip. Ich finde es ja immer noch witzig, dass da plötzlich so das Wort Chip ja dann auftaucht. Und jetzt mag man ja denken, so, dann doch Mikrochips? Nee. Ich kann euch gleich wieder beruhigen. Nein, man hat da nicht plötzlich doch Mikrochips, sondern es handelt sich dabei tatsächlich um ein
Gerät. Kalorienarme Alternative zu Kartoffelchips.
Genau. Im Grunde ist das eine große Metallplatte, auf die einfach verschiedene Konsistoren und Vakuumröhren und so weiter drauf gelötet sind. Sehr komplex, aber es macht im Grunde nichts anderes, als die Qualität von Wasser über Sensoren, also über Fotosensoren zu vergleichen und dann gewisse Reinigungsprozesse anzusteuern. Ja. So, das ist alles.
Im Prinzip ist das ein Fühler, also
genau.
Ja, durch Indikatortests und.
Genau.
Sozusagen dein Wasser auf die richtige Temperatur bringt, den richtigen pH-Wert und.
Also im Grunde das, was heutzutage jede Heizung macht, indem sie sagt so, wir müssen mal die Vorlauftemperatur ein bisschen hoch machen, du kriegst hier ein Legionellenproblem.
So, ja, im Prinzip ist es das alles in einem Gerät zusammengefasst.
Genau.
Eine Legio-Killanlage und vieles weitere.
Ja, aber halt nur die Steuereinheit, ne? Also dieser Wasserchip ist nur die Steuereinheit. Der steuert halt die Geräte, die dann danach folgen. Was halt auch ganz witzig ist, ne? Dass wir das heute haben wir das halt auf einer Platine verbaut, alles. Mhm. Also als Steuereinheit. Mit den Auslöseschaltkreisen, die dann folgen. Und im Fallout-Universum sind es halt verschiedene Systeme, die dann aufeinander gesteckt werden und so weiter. Und der wurde halt geklaut. Eigentlich kein Problem, wie du ja schon sagtest. Normalerweise gibt es da Ersatz. Dann baust du halt den zweiten rein.
Der wurde geklaut? Nee, der ist, glaube ich, kaputt gegangen. In Fallout 2 gibt es ja so 5000 Easter Eggs, da gibt es ja die wildesten Sachen. Du kommst an so eine Hängebrücke aus Ritter der Kokosnuss, wo dich der Typ so ganz irre Fragen stellt und wenn du falsch beantwortest, stirbst du halt einfach. So, du findest ein abgestürztes Raumschiff in der Wüste, du hast einen sprechenden Riesensteinkopf und das ist der Protagonist aus Fallout 1 und du findest so einen Steinbogen, was ein Zeitportal ist und da kannst du durch die Zeit reisen, bist auf einmal in Vault 13 und kannst da den Wasserschiff aus Versehen zerstören. Es ist komplett bescheuert.
Lustig.
So. Aber wie das bei damaligen Spielen war, man hat sich nicht wirklich eine Patte gemacht, ob das für Folgespiele irgendwie zu einer Zwickmühle werden könnte. In Fallout 2 sind wirklich viele, viele so bescheuerte Sachen. Und es gibt so Fanmade, die haben den Programmcode aufgebohrt sozusagen und haben ganz viele Sachen gefunden, die mal angedacht waren, aber nicht reingekommen sind. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt. Es gibt auf jeden Fall so ein Fanmade-Mod, womit du das Spiel startest und dann kannst du alles auswählen, was du mit reinhaben willst. So extra super brutal und all solche Sachen. Und da gibt's die wildesten Sachen, die dir auch halt auch das Spiel voll schnell zerschießen, wenn du irgendwie eine falsche falsche Entscheidung triffst, ne? Also da gibt's echt beschissene Sachen so. Aber witzig, das alles mal zu sehen. Nee, aber der ist tatsächlich in Fallout 1 kaputt gegangen. Wie auch in der Serie.
Genau, darauf wollte ich noch hinaus. Tatsächlich finde ich diesen Sidekick mit diesem, du gehst dann in die Zeit zurück und machst aus Versehen das Ding. Ich finde sowas ja immer mega witzig. Ne?
Ich finde es auch mega
witzig. Das ist einfach so.
Oh, ja, fuck. Das killt halt auch jeden Gatekeeper, ne? Wenn irgendwer sagt, ah nee, der Fallout-Lore, die Serie, das darf nicht. Ich weiß noch, wie sie sich beim Trailer alle über dieses Zyklopenauge von dem Aufseher aufgeregt haben, wo ich so denke so, ey, ja, aber das ist jetzt der Aufreger bei Fallout? Da gibt's so viel Quatsch einfach.
So. Ja, ist so.
Naja.
Und ich finde es tatsächlich auch, also ich finde die cool.
Diese ganzen
mutierten. Und du kannst es ja auch immer erklären.
Kannst du bei Fallout kannst du alles irgendwie erklären, das ist ja cool. Genau.
Genau, zurück dazu. Also, ne, ich hatte ja schon gesagt, das ist im Grunde eine große Steuereinheit, die halt dann andere Anlagen macht. Normalerweise ist das halt nicht das Problem, weil du hast halt Ersatz dafür, was ja auch sinnvoll ist, wenn du ein Steuergerät hast für so einen wichtigen Bereich, hast du halt Ersatz dafür. In Vault 13 war ja das große Problem nicht da gewesen. Du hast uns ja auch aufgeklärt, wo die gelandet sind. So ist hilft es dir nur in dem Moment nicht, wenn deiner kaputt gegangen ist.
Ja, genau. Und der andere Vault hat nämlich irgendwie 100 Stück bekommen oder so. Da gelangst du dann nämlich in Fallout 2 hin und findest da irgend so ein Lager, wo 100 Wasserships liegen.
Ja, hey, das ist ein bisschen verschrieben und dann wird aus einer 13 schnell eine 8 und dann, hey, das passiert.
So ist es.
So viel zum Wasserchip. Also super wichtige Geschichte, führt uns dann ja auch dahin, aber...
Ja, aber wie gesagt, ich fand es super witzig, dass sie in der Serie hatten sie ja gerade diese Versammlung, was sie jetzt auch mit den Gefangenen machen, die sie da haben, und dann kommt auf einmal der Techniker und sagt, hier, unser Wasserchip ist kaputt. So, fand ich lustig.
Ja,
dass sie da auch nicht weiter drauf eingegangen sind. Also haben sie da einfach den neuen eingebaut. Würde mich nur interessieren.
Ich hatte in dem Moment beim ersten Mal gucken tatsächlich so ein bisschen Flashback, so geil, schicken sie jetzt also es war ja schon jemand draußen, ja. Aber schicken sie jetzt noch jemanden los?
Offiziell jemanden losschicken, ja, aber da hätten sie ja theoretisch noch den Wasserchip aus Vault 32 gehabt,
ja,
den
stimmt.
Sie nehmen können, da war das ja noch nicht bevölkert. Aber fand ich auf jeden Fall witzig. Beim ersten Mal gucken, muss ich ehrlich sagen, bin ich da überhaupt nicht drüber gestolpert, da habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber fand das dann beim zweiten und dritten Mal gucken mega witzig, dass sie das reingenommen haben.
Ich finde sowieso, man entdeckt so viele kleine Side-Facts
und so kleine
Anspielungen.
Macht so viel Spaß, die Sendung einfach ein paar Mal zu gucken, weil man einfach ein ganz anderes Auge auf die Sachen hat. Ne? Ja, genau. Vaults werden im Prinzip durch Grundwasser oder unterirdische Flüsse oder sowas mit Wasser versorgt und halt durch den Wasserchip gereinigt. Das ist es eigentlich, ne?
Ja, das ist im Grunde ja auch das Wasser, an das du ran willst. Ne? Das Grundwasser, was in der Hoffnung durch möglichst viel Naturgestein schon geflossen ist, um einfach auch Radioaktivität rauszufiltern.
Ja, und deswegen liegen Vaults auch oft ein bisschen tiefer, ne?
Ja, also der tiefste Punkt eines Vaults ist sowieso immer der Computerkern, weil jeder Vault wird ja von einem Zentralrechner mit teilweise mehr, teilweise weniger eingebauter KI gesteuert. Und ja, von daher, der liegt sowieso immer am tiefsten, um ihn am besten zu schützen.
Ja.
Aber, nee, die liegen, also die, na klar, die sind halt im Grunde atomsichere Bunker, ne?
Voll. Ja, und wenn wir von Wasserversorgung sprechen, können wir auch direkt von der Energieversorgung sprechen. Denn die meisten werden von einem Nuklearreaktor betrieben, die meisten Vaults. So eine Fusionszelle, also das sieht man auch in der Serie, da sind sie auch in Vault. Wie ist denn das? Ist das Vault 4 mit den ganzen Mutanten, ja, ne?
Ja, ich glaube ja. Die Energiezelle klaut.
Genau, und das sind nämlich die gleichen Dinger, die auch die Powerrüstung betreiben. Wahnsinnig leistungsfähig. Aber zum Beispiel der Vault 13 aus Fallout 1 wird mit einem Geothermalreaktor betrieben, der Energie aus den Gesteinsschichten zieht und sowas. Ist das denn sowas wie eine Wärmepumpe?
Im Grunde ja. Es
gibt ja auch
Flüssigkeiten. Ja, genau, du lässt Flüssigkeiten möglichst tief. Also da musst du schon richtig, richtig tief runtergehen.
Ja, ja.
Die wird halt besonders heiß, treibt eine Turbine an, bups, fertig.
Ja, ist genau.
Ist die beste Energieversorgung, die du bauen kannst. Ist halt nur unfassbar aufwendig.
Ist unfassbar aufwendig. So ist es mit Soleflüssigkeit und hast du nicht gesehen. Genau. Aber ist alles da, ne? Ist nicht so weit hergeholt. Ja. Wie kommt man eigentlich in so ein Vault rein? Und du hast das ja schon erwähnt, jeder kennt diese zahnradförmigen Eingangstore. Das ist so ikonisch für Fallout wie die Powerrüstung im Prinzip. Und das sind, wie gesagt, so zahnradförmige Shots, 2,5 Meter dick und aus gehärtetem Stahl. Und laut dem tollen Radio-DJ aus Fallout 3 wiegen die Dinger tatsächlich 13 Tonnen. Wenn man sich an den Vault aus New Vegas erinnert, wo sie die Tür rausgenommen haben und auf so einen Metallpoller gesteckt haben als Reklameschild, puh, zweifle ich an den 13 Tonnen, aber ey, vielleicht haben sie das Ding auch hohl gemacht oder in Scheiben geschnitten, was weiß ich.
Einfach nur ein besonders guter Metallpoller.
Ja, und normalerweise gibt es immer nur einen Eingang zu den Vaults. Ist natürlich in der Serie durch diesen Dreier-Vault auch wieder so ein bisschen, okay, man könnte ja in den einen reingehen und dann durch die Verbindungstür in den anderen und da wieder raus. Aber konstruktionsbedingt haben sie eigentlich immer nur einen Zugang. Vault 19 und 87, da ist das ein bisschen anders. Die eine Tür von Vault 87 wurde ja auch von einem Atomsprengkopf getroffen und ist deswegen nicht mehr zu öffnen. Aber man hat ja zum Glück noch einen zweiten Eingang über Little Lamplight, also alles gut. Genau, diese werden von so codegesicherten Terminals verriegelt, wo die Codes nur von den Aufsehern und dem eingeweihten Türöffner bekannt sind. Es soll eine 2%ige Chance geben, dass so ein Vault-Shot einem direkten Treffer eines thermonuklearen Sprengkopfs nicht standhält. Ist natürlich die Aussage vom Hersteller, ne? So ein bisschen wie mit Verbrauch auf 100 Kilometern bei einem PKW. Ist natürlich, auf dem Teststand läuft das alles ein bisschen anders.
Ja. Ja, wurde ja auch gleich einmal auf die Probe gestellt, ne?
Auf jeden Fall.
Kommen wir ja noch zu.
Ja. Ja, Ostküsten- und Mojave-Vaults nutzen ältere Verschlusssysteme mit so einem Roboterarm. In Westküsten-Vaults ist es meistens so, dass diese Tür so zur Seite rollt auf so einer, ja, da hat diese Zahnradform tatsächlich auch einen Sinn, weil die rollt auf so einer Zahnradführung zur Seite und wird dann von so einer hydraulischen Klammer festgehalten. Sieht man auch ganz toll in der Serie. Oder halt in den ersten Fallout-Spielen ist es halt auch so, dass sie so zur Seite wegrollt. Mit diesem Roboterarm finde ich eigentlich diesen Eintrittsbereich dann immer ein bisschen eindrucksvoller. Dieser Arm, das da so rauszieht und so, das finde ich auch bei Fallout 3 mega geil. Ja.
Ich finde beides tatsächlich sehr ikonisch, ne?
Ja.
Also auf der einen Seite finde ich das mit dem Arm ziemlich nice. Ich fand aber auch dieses logische Wegrollen von so einer vielen Tonnentür einfach energetisch absolut am sinnvollsten. Und es sieht ja halt dann einfach auch, weißt du, das ist so dieses, da hat man nicht ein Zahnrad hingebaut, weil man der Meinung ist, dass es wäre irgendwie was Cooles, sondern weißt du, das macht halt Sinn.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, wie kommt man da rein? Haben wir geklärt. Aber wie kamen jetzt die Leute da rein? Also grundsätzlich ist es ja so gewesen, dass das Ganze war ja geplant und es gab vorher ja auch Losverfahren, wer denn überhaupt in so ein Vault darf und wer nicht. Und jetzt war aber das Problem? Also, ne, es gab halt Evakuierungsrouten, wo musste ich längs und so weiter und so fort. Und ich glaube, in Fallout 4 ist das tatsächlich ja auch so, dass das Intro auch genau das zeigt, dass doch so eine Familie so eine Familie dann aus ihrem Haus raus und so einen kleinen Pfad längs und so weiter und so fort. Und dann stehen sie irgendwann auf so einer Plattform und werden dann in den Fallout-Bunker, also in den Vault gebracht.
Ja.
Hier hat man natürlich, klar, ne, man will ja Luftschutzübungen und so weiter, kennt man aus Kriegsberichten, gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, ja zur Genüge. Nur ist aber das Problem, was der Mensch ja immer hat, wenn man Dinge zu oft übt, ohne dass dann wirklich etwas passiert, stumpft man ein bisschen ab. Und jetzt hatte man im Vorwege natürlich sehr häufig, ne, wenn wir jetzt gerade über leere Vaults, gab ja viele Vaults, die einfach leer waren, und gab ja viele Vaults, die auch im Vorwege schon benutzt wurden, wie wir jetzt erklärt haben. Und gerade bei diesen Lehren hat man halt Probeübungen gemacht, das heißt, dann Probealarm gemacht, die Leute alle rein, alles zugemacht, wieder alles aufgemacht, die Leute alle wieder raus, super.
Oh, natürlich, Mann.
Ja, genau, mega ätzend, wenn du das so zum 20. Mal machst. Deswegen wechseln bei so Flugzeugevakuierungen, ich glaube, die müssen das 3-mal durchlaufen in einer gewissen Zeit. Und da wechselt das Personal, weil beim 3. Mal sich einfach keiner mehr irgendwie wirklich anstrengen würde, da zügig rauszukommen.
Bin ich auch immer noch wenn so Flugbegleiter diese Sicherheitsübung für einen Erstfall vorführen, diese Schwimmweste, Trillerfall, ja, Gasmaske. Ich denke jedes Mal, wenn ich fliege, dass ihr das immer noch so durchzieht, ne? Also die sind ja alle noch nie mit dem Flugzeug abgestürzt.
Nee.
So, und das, da ziehe ich meinen Hut vor, finde ich. Wie so Rockstars, ne? Sie ziehen durch, finde ich einfach genial.
Auf der anderen Seite, ich meine, wer kennt's nicht, diese berühmten Bilder von Flugzeugen, das ist vermutlich mega pietätlos, ich sag's trotzdem. Die berühmten Aufnahmen von Überlebenden aus Flugzeugabstürzen, die da sitzen mit ihrem hochgeklappten, also als einziger Überlebender mit ihrem hochgeklappten Tisch und der Sicherheitsweste um. Sieht man ja häufig bei so Flugabstürzen einen, der es überlebt hat.
Ja, und das ist der Einzige, der den Tisch hochgeklappt hat und die scheiß Weste angezogen hat. Das ist der Einzige, genau, der nicht schon irgendwie Nuka-Cast auf seinen Kopfhörern gehört hat, als da gerade Vorführung war. Genau. So nämlich.
Richtig.
Da muss man auch mal einen Podcast pausieren.
Aber auch nur dafür. Ansonsten, finde ich, gibt es wenig Gründe, das zu machen.
Ist so.
Auf jeden Fall war man dann tatsächlich sehr trist, also der Großteil der Bevölkerung, was das angeht. Und hat deswegen halt auch, als es dann zum Ernstfall kam, haben halt tatsächlich auch nicht alle reagiert, ne?
Stell dir mal vor, ne? Ja, heute sollten wir wirklich mal hingehen zur Übung. Nee, komm, Schatz, heute mal nicht. Und dann siehst du den Pilz am Horizont und denkst,
Ja, echt. Oh, nee. Echt jetzt?
Einmal auf meine Frau hören. Jetzt habe ich mich heute einmal durchgesetzt und dass wir hier geblieben sind. Und heute schlagen die Bomben ein. Das kann auch nur mir passieren.
Aber wobei, also tröstend ist ja einfach, dass du dir dann einfach sagen kannst, okay, sie hatte recht, das wird sie mir ein Leben lang vorhalten. Noch 3, 2, 1.
Druckwelle.
Genau. Ja. So. Weil, also mit viel Glück hast du dann nicht mehr lange davon.
Furchtbar.
Mit viel Pech dann schon. Zumindest dadurch, glaube ich, haben sie auch so ein bisschen, also zum einen natürlich normales menschliches Verhalten, zum anderen haben sie dadurch, glaube ich, aber auch so ein bisschen erklären wollen, warum ja vor allem in den ersten Spielen und so weiter halt die Vaults bei weitem nicht so voll waren, wie man meint. Also wenn da 1000 Leute reinpassen, müsstest du ja, wenn du so ein Vault besuchst, halt irgendwo auf mehr als so 20 treffen.
Ja, es gab ja auch immer wieder Bereiche, die nicht zugänglich waren und so, um das so ein bisschen diese Immersion aufrechtzuerhalten.
Ja, genau, hier ist noch größer, aber durch diese Tür kommst du nicht durch und dieser Gang ist leider verschüttet.
Da steht eine Kiste, da kannst du nicht weiter.
Ja, genau. Dahinter geht's, ja.
So,
wobei, finde ich in Computerspielen völlig okay.
Ja, total. Ich finde auch immer eine T-Kreuzung, wo du nur hingucken, aber nicht hingehen kannst, weil da irgendwas liegt, finde ich immer besser als eine Tür, die nur eine Textur ist.
Ja.
Da gab's also hat nicht, so gut geklappt, mit der Evakuierung, sagst du.
Also was heißt nicht so gut geklappt? Es war schon erfolgreich, aber ich glaube, es hat in den Regionen, wo man das wollte, das möglichst viele, wie du ja sagtest, den einen Vault mit Überpopulation oder da hat man verschiedene Experimente dann durchgeführt. Ich glaube, da hat man schon gewusst, wen man da auch hat und ne, also die Gutbürgerlichen, die man dann da reingekriegt hat oder so und in gewissen Regionen halt vielleicht auch mit Absicht viele Fehlalarme vorher gehabt, dass da so eine gewisse Resignation einsetzte. Man mag Böses dahinter vermuten oder auch nicht. Ich kann dir also nicht sagen, ob das gut geklappt hat oder nicht. Ich kann dir nur beschreiben, was passiert ist.
Ja, das stimmt. Ja, super. Da haben wir das, glaube ich, ganz gut abgerissen. Haben schon wieder die Stunde geknackt hier. Wir haben viel über Vaults geredet. Wir werden im Laufe unseres Podcasts immer mal wieder gewisse Vaults genauer beleuchten. Sei es jetzt, weil sie in einem Spiel vorkommen oder weil sie einfach gut zum Thema passen gerade. Würde ich aber gerne nochmal die Frage an dich raussenden, Gerrit. Hast du denn einen Lieblingsvault? Hast du einen favorisierten Vault, den du besonders interessant, furchtbar oder beides findest?
Ja, tatsächlich Vault 11. Vault 11 finde ich mega pervers. Ist ein Vault, um es ganz kurz abzureißen, wird hauptsächlich demokratische Menschen da drin, also nicht Demokraten, sondern wirklich demokratische Menschen, dafür viel abgestimmt und so, ja, offene, liberale Menschen, wird allerdings kontrolliert nicht von einem Aufseher, sondern von einer KI, also da hat der Computer einfach mal die Kontrolle übernommen und verlangt dafür, dass er nicht die Lebenserhaltungssysteme ausschaltet und dann alle sterben, verlangt er immer, dass der jetzige Aufseher geopfert wird, also in regelmäßigen Abständen. Und das Ganze, was ich daran halt einfach so pervers finde, ist, dass es ein Rätsel ist, weil das Rätsels Lösung ist, wenn sich die Bewohner gegen diese Regel stellen, also niemanden opfern, gehen nicht etwa die Lebenserhaltungssysteme aus, sondern es öffnet sich die Bunkertür. Und dieses Experiment finde ich einfach so widerlich. Das ist menschlich so, so hochgradig verachtend, weil einfach so, hey, ihr müsst einen von euch müsst ihr opfern, den ihr ja gerade selber gewählt habt zu diesem Posten, was ja auch so.
Ja, der macht dann, glaube ich, eine Amtsperiode und dann wird er geopfert. Ja,
genau, genau.
Und dann hast du ja diese Opferkammer, das ist in Fallout New Vegas. Da latsch ich auch mal wieder hin.
Aber das ist halt einfach so pervers, weil man einfach so dieses so, ihr seid sehr demokratisch, ihr wählt, also den ersten Vorgang muss man sich einfach vorstellen. Ihr wählt jetzt einen von euch, der quasi so euer Aufseher ist, der sagt so, ja geil, kommt aus seinem Büro, kreidebleich wieder raus und sagt, ja, der Computer droht uns. Wenn ihr mich nicht in 72 Stunden ermordet habt, dann dreht er uns hier den Hahn zu. Das ist so, hä? Was?
Ja.
Finde ich einfach, ja.
Geht's ab in die Opferkammer.
Genau. Der nächste, bitte. Und bei dir, Andy, wie sieht's da aus? Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das ist, den finde ich richtig nice.
Tatsächlich lande ich bei Fallout 3 und zwar im Vault 112 und da kommen wir wieder zu Dr. Stanislaus Braun. Und der hat nicht nur das Gag erfunden, sondern hat auch viele andere fabelhafte und albtraumhafte technische Wunderwerke auf den Markt gebracht. Und so ist der Vault 112 auch ein Vault, in dem Experimente durchgeführt werden. Und zwar sind da 85 Bewohner drinne. Das ist sehr, sehr wenig. Die sind in so Stasis-Pods drinne, wo sie auch alle dachten, geil, wir sind in so einer Virtual Reality Sphäre und können so den Weltuntergang ganz gut überstehen. Und wenn alles safe ist, werden wir aus unserer perfekten Traumwelt geweckt und dann bevölkern wir die Oberfläche. Super. Ja. Sie sind aber dem guten Stanislaus Braun komplett ausgeliefert. Der kontrolliert alles in dieser Virtual Reality. Und wenn man da ankommt, um seinen Vater zu retten, in Fallout 3, da läuft schon seit einiger Zeit die Tranquility Lane, nennt sich diese Virtual Reality. Und das ist wie so ein Mini-Wohngebiet mit ein paar Gebäuden. So amerikanische Vorstadt, 50er Jahre, alles sieht auf den ersten Blick super perfekt aus. Da trifft man dann auf so einem Spielplatz in der Mitte so ein kleines Mädchen, was dich aber teilweise mit Männerstimme anspricht. Und das ist Stanislaus Braun, der irgendwo ist und das Ganze überwacht. Und der gibt dir dann so Aufträge, dass du die Leute da schikanieren sollst. Du sollst dann so einen kleinen Jungen zum Wein bringen, dann sollst du nachher eine umbringen, aber auf möglichst kreative Art und Weise. Das kann man dann auf die unterschiedlichsten Arten machen, sie die Treppe runterfallen lassen, indem man oben, ich glaube, ein Modellauto platziert. Man kann ihren Hausroboter umprogrammieren, dass er sie flambiert. Und da gibt's ganz viele Sachen. Da muss man so ein Ehepaar, muss man so die Unterwäsche von einer anderen Bewohnerin klauen und bei dem Ehemann auf die Werkbank im Keller legen. Und all solche Sachen. Also kann man auch noch verschiedenste Sachen der Frau erzählen. Entweder er betrügt sie oder er zieht sich einfach abends gerne Frauenunterwäsche an. Man soll halt die Ehe ruinieren. Und solche Sachen muss man da machen, fand ich sehr erfrischend, war ein sehr witziger kleiner Ausflug. Und das macht der gute Stanislaus da halt jeden Tag, quält er quasi Insassen, lässt sie sterben in dieser Virtual Reality, damit sie dann wieder aufwachen und einen neuen Albtraum durchleben müssen. Es ist ganz, ganz furchtbar, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie divers diese Experimente sein können, die da stattfinden. Und das ist halt, da sind die halt diesem einen Typen ausgeliefert, der da einfach bis in alle Ewigkeit quasi mit diesen armen Menschen seinen Spaß hat. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr albtraumhafte Vorstellung, dass du dich da in so ein Vault einkaufst oder per Losverfahren da reingeraten bist und denkst, geil, und auf einmal, ja, vor allen Dingen diesen Stasis-Pods lebst du quasi ewig.
Ja, genau, also dich freust, dass du die
furchtbare Vorstellung.
Ja, dass du dich freust, die Apokalypse überlebt zu haben. und dann sowas.
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, eine albtraumhafte Vorstellung und deswegen habe ich den Vault 112 gewählt.
Sehr, sehr bezeichnend, dass wir beide so Quälwalls genommen haben, finde ich.
Ja, ist ja auch mal das, was dann in so einem Videospiel am meisten Spaß macht. Die Sachen, die man in Wirklichkeit auf keinen Fall erleben will.
Richtig. Jetzt haben wir ja über eine Stunde bisher schon begeistert über Vaults gesprochen.
So ist es.
Über ein, eigentlich, wenn man mal Hand aufs Herz, sehr staubtrockenes Thema. Ödlandwitz. Wir haben ja parallel ein analoges Ödland laufen.
analoges Ödland.
Ach, wie schön.
Unser analoges Ödland-Projekt. Wir spielen ja auch Wasteland Warfare, das Tabletop zu Fallout von besagter Firma Modiphius, wo ihr bald auch mehr darüber hören würdet. Und ja, was haben wir da so vor? Wir bauen uns gerade oder drucken uns gerade von mit den SDL-Dateien von Modiphius unseren eigenen Vault. Das heißt, wir bauen so richtig in die Vollen. Also ich habe jetzt die zweite Druckplatte läuft. Die zweiten 39 Graden Wände werden gedruckt.
Ja.
Ich habe hier von dem anderen bei uns, der mitdruckt, auch gesehen, der hat jetzt die ersten Eckpfeiler und so weiter, ist der am Drucken. Das wird schon richtig groß, ne?
Ja, also unsere Idee ist am Ende hier jede Art von Teil, eine Kiste Wände, eine Kiste Verbinder, eine Kiste Böden, eine Kiste Türen, ne? Bop, 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 bop. Und dann sitzen wir uns hier hin mit unserer Kampagnengruppe und dann wird Vault gebaut. Genau. Und ich versuche da schon mal pre-painted ein bisschen was vorher zu machen. Also meine Idee wäre, was natürlich die Traumvorstellung wäre, dass alle Teile schon bemalt sind und man tatsächlich nur noch zusammenklebt. Das wäre so ein bisschen meine Idee.
Ja, okay. Ja, also bei den Wänden kriegt das hin, weil so schwierig sollen die ja nicht werden.
Nö, wir überlegen uns da was Gemeinsames. Ich fahre jetzt die Tage mal zu so einem Fantasy-Laden und guck mal, ob die von Vallejo, die haben, glaube ich, so geile Rattle-Cans in ziemlich breiter Farbauswahl und damit kann man ja echt immer schon viel und schnell arbeiten.
Ja.
Dass man da so ein bisschen Grund reinkriegt, dass man wirklich vielleicht in Grundfarben zusammenbaut und dann wirklich nur noch Battle Damage und Details und so machen muss.
Ja, oder so ein Ölwash würde ich dann auch tatsächlich eher so zum Ende hin machen, aber.
Ja, irgendwas, ja, genau. Was irgendwie die Masse gut wegschafft, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Das wäre so meine Idee. Und von Farbschema her habe ich mir so ein bisschen was überlegt, dass man echt so helle beige Böden macht, natürlich viel mit Battle Damage und hast du nicht gesehen, und sich gar nicht zu sehr an die Videospiel- oder Serienvorlage hält, sondern was ich so aus langjähriger Tabletop-Erfahrung sagen kann und auch viele Großgeländeprojekte, die ich schon gemacht hat. Am Ende finde ich, um wirklich was wegzuschaffen, so ganze Platten und so vor allen Dingen, fuscht man auch so ein bisschen. Aber es soll halt einen Effekt haben, dass man auf den ersten Blick sieht, okay, was passiert da auf dem Spieltisch? So, und deswegen helle Böden, blaue Wände und Türen, Fensterrahmen, sowas alles in Gelb, dass man wirklich auf den ersten Blick sieht, alles klar, da wird Fallout gespielt. Das ist ein Vault-Tag-Vault, wir wissen genau, was abgeht. So, und dann halt am Ende dann in Metallfarben und so kleine Details überall noch anbringt. Aber dass man so auf dem ersten, der Blickfang ist, alles klar, Fallout. Das soll, ist so, finde ich, so mein Anspruch, den ich an das Farbschema von dem Ganzen habe.
Ja.
Gucken, was wir da vorbereiten und wie das dann aussieht. Ihr könnt das Ganze dann auf den Social Media Kanälen auf jeden Fall verfolgen. Genau.
Genau.
Jetzt auch Anfang der Woche damit loslegen.
Genau. Was unsere Grundidee war, wenn wir es dann zusammengebaut haben, ist, dass wir halt, wir bauen Flur, wir bauen so ein Hub, eine Hubgegend mit so vier Wohneinheiten. Wir bauen einen großen Aufenthaltsraum und einen Eingangsbereich und Ecken für die Flure und einen großen Flur und kleinen Flur, ein Sicherheitsbüro, einen Technikraum und so. Alles modular. Mhm. Und der Game Master, in dem Fall dann Andy, kann halt sagen so, ne, die eine Gruppe kommt da in den Vault, die andere da. Und so baut sich das dann langsam auf.
Genau, und man kann immer erst, wenn man durch eine Tür geht, wird der nächste Gang oder Raum aufgedeckt. Also wenn man so Spiele wie Warhammer Quest und sowas kennt, oder hier basiert ja auch auf Warhammer Quest das Blackstone Fortress von Games Workshop. Ja, oder es gibt andere klassische Dungeon Crawler, die auch so funktionieren, ne? Dass immer, wenn man weitergeht, sich dann wieder was aufdeckt.
Genau, so auch die D&D-Kampagnenkarten ja meistens genauso. Ja. Ne? So die klassischen, genau, und so haben wir das vor.
Davon gehe ich aus, dass man halt so ein Modulsystem hat, was man sich dann so zusammensteckt. Ich glaube, das ist ganz cool, wo man dann ja auch tatsächlich mal eine Sackgasse laufen kann, wenn dann da irgendwie packt man Ruinenteile hin oder irgendwelche Kistenstapel, Barrikaden, die da das Weitergehen versperren. Dass der Spieler halt auch so ein bisschen die Immersion hat, okay, er arbeitet sich da jetzt durch und kann nicht schon erahnen, okay, da hinten ist ein großer Raum, da muss ich wahrscheinlich hin.
Genau. Und gleichzeitig erzeugt das ja auch, erkennen wir aus den Spielen, die Immersion, das ist noch größer, aber man kommt da einfach nicht durch.
Genau, ja. Finde ich richtig gut.
Sehr gut.
wir gucken mal, wie wir es machen, ob wir das Ganze irgendwie mal streamen, ob wir vielleicht was Kleines irgendwie vorbereiten bei YouTube oder per Insta Live oder so, wenn wir hier so einen Abend haben, wo wir Vault bauen, ob wir das Ganze vielleicht online stellen, vielleicht auch einfach im Discord, wenn da dann schon ein bisschen was los ist. Wir werden sehen. Wir müssen erstmal Termine finden und dann wäre das so ein bisschen so unsere Vorstellung. Wenn wir Glück haben, habe ich schon ein bisschen was in der Slideshow, wenn hier diese Folge rauskommt. Also könnt ihr dann bei Instagram tatsächlich schon ersten Progress unseres eigenen Vaults sehen.
Ja, mit viel Glück habe ich bis dahin auch schon mal so 2-3 Wände fertig und kann dann auch schon mal da so ein bisschen was zeigen.
Sehr gut, sehr gut.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Mir total. Ich fand es richtig, richtig schön. 2. Folge im Kasten. Wir sind heute, oder ich bin heute Abend bei Bethesda, bei der Doom Dark Age Preview mit Rocket Beans. Gucken wir das Ganze an und da werden wir auch in der nächsten Episode dann von berichten, wie das wohl war.
Ja, genau. Super.
Dann wünsche ich euch
allen Zuhörern schönen Abend noch.
So ist es. Oder schönen Tag. Tollen Start in die Woche.
Kommt rein. Wann auch immer ihr das hört.
Und bis bald. Danke fürs Reinhören.
Ciao.
Ciao.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.